Gut, das letzte Mal haben wir mit Renormierung begonnen. An einem ganz einfachen Beispiel, nicht weil es wichtig direkt ist für die Quantenfeldtheorie, aber einfach, um euch mal klarzumachen, was Renormierung vom Konzept her eigentlich bedeutet. Wir sind nicht ganz fertig geworden, deswegen will ich gerade die wesentlichen Gleichungen nochmal hinschreiben, um das zum Ende zu bringen. Also Kapitel 8 ist Renormierung und 8.1 ist die Federkette in der klassischen Mechanik. Und wir haben einfach begonnen mit n Massenpunkten, das System durch eine Lagrange-Funktion definiert, die kinetischen Terme m halbe q Punkt Quadrat minus potenzielle Energie k halbe q, also da muss ich einen Index setzen, der den Massenpunkt angibt, qj minus qj minus 1 zum Quadrat, also ganz normale Massenpunkte mit Federn verbunden. Naja, und dann haben wir den Limes angeguckt, dass wir halt unendlich solche Punkte haben, unendlich viele und da auch unendlich viele Federn und sind halt dann zum kontinuierlichen Ausdruck mit einem Integral anstelle von der Summe kommen. Wir haben das von 0 bis 1, diese Kette parametrisiert und dann stand am Ende sowas m durch 2 Delta Lambda Q Punkt J Quadrat minus K Delta Lambda halbe Q Strich zum Quadrat. Ja, und das ist nichts anderes wie die Lagrange Dichte, die hier steht von einer schwingenden Seite oder kontinuierlichen Federkette, und die Lösung ist halt die Wellengleichung dazu. Das haben wir auch angegeben, das will ich nicht machen. Beim Lösen der Wellengleichung haben wir lediglich herausgefunden, dass es eine Ausbreitungsgeschwindigkeit gibt, die ist v gleich Wurzel k durch m mal Delta Lambda. Und was man natürlich auch leicht berechnen kann, ist die Gesamtmasse, die jetzt diese schwingende Seite da hat. Also wir haben n Massepunkte jemals mit Masse m, also hat man da m gleich n mal m dann am Ende. Nee, doch, im Prinzip ist nicht verkehrt, was da steht, und im Kontinuums Limes, also wenn ich das Ganze wieder als Integral schreibe, dann ist es so viel wie m durch Delta Lambda, denn ja, hier passiert ja nichts anderes, als dass n gegen unendlich geht, und wenn ich halt wie hier das von 0 bis 1 parametrisiere, dann ist halt dieses d Lambda oder Delta Lambda, das ist gerade also es ist 1 durch n und damit geht das Ganze gegen 0. Gut, und ich meine, jetzt die Idee von der Renormierung ist halt, man macht Experimente, also der Experimentalphysiker kann auch irgendein Gummiband hernehmen, was man beschreiben, der kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit von einer Welle messen und der kann die Gesamtmasse messen, indem man es halt auf die Waage legt, und er wird natürlich endliche Werte produzieren. Und wenn wir jetzt hier drauf schauen, also insbesondere auf diese Beziehung hier, Delta Lambda geht gegen 0, also geht die Ausbreitungsgeschwindigkeit gegen 0, und hier geht wieder Delta Lambda gegen 0, also geht die Masse gegen unendlich. Das heißt, unsere Ergebnisse im Rahmen dieser theoretischen Rechnung oder dieses Modells sind halt 0 oder unendlich und scheinen im ersten Augenblick nicht zu dem zu passen, was halt der Experimentator rauskriegt. Und jetzt, man könnte mir vermuten, das ist halt schlechtes Modell oder es taugt nichts. Aber in Wahrheit ist eigentlich der Fehler woanders, dass man halt mit relativ ungeschickten Parametern m und k losgelegt haben. Also das ist dann vernünftig, wenn man halt wirklich eine endliche Menge an Massenpunkten anschaut. Aber wenn man jetzt da irgendwie ins Kontinuum geht, dann taugen diese Parameter halt nichts. Also m und k, die müssen wir, wenn man die beibehalten wollen, in geeigneter Weise halt gegen extreme Werte, also sehen wir jetzt dann gleich 0 oder unendlich oder sowas schicken, damit halt endliche vom Experiment erzielte Werte dann da rauskommen können. Und das Ganze, das nennt man diese Prozedurrenommierung. Und in der Quantenfeldtheorie hat man halt das Gleiche auch. Also man hier ist natürlich so, dass man, wenn man ein bisschen clever ist, an der Stelle schon sagen kann, also es ist ja ziemlich dumm, was ich hier mache, wenn ich halt unendlich viele endlich schwere Massenpunkte nehme, ist klar, dass dann unendlich für die Gesamtmasse rauskommt. Nur man, ihr seid fortgeschritten, wenn man euch das vielleicht im Kindergarten vorgesetzt hätte, dann hätte ihr das nicht unbedingt sofort gesehen an der ersten Zeile. Und ich meine, das soll es nicht ein Herabwürdigen eurer Fähigkeiten sein, da beziehe ich mich und die meisten anderen halt auch mit ein. Ich meine, in der Quantenfeldtheorie, was da halt nach einer Quantisierung wirklich rauskommt, das ist halt wahrscheinlich schwer im Vorfeld zu sehen. Also deswegen, wenn man mit einem Modell startet, dann schreibt man halt vor jedem Term irgendeinen Parameter hin, typischerweise, weil man nicht genau weiß, was man da jetzt machen muss, damit alles endlich rauskommt. Und dann im Nachhinein mit so einer Prozedur, dass man halt dann Ergebnisse, die erstmal unendlich sind, mit endlichen Werten identifiziert, weiß man dann, wie man eigentlich physikalische Parameter wählen kann oder halt gegen Null oder unendlich oder was auch immer für Werte schicken muss. Also ich glaube, das hat man im Prinzip das letzte Mal schon stehen. Also ich will jetzt gerade noch die letzten Zeilen hier ergänzen. Im Prinzip, was man halt macht, ist jetzt die Renormierung. Und die Renormierung lautet halt, dass man identifiziere theoretische und experimentelle Ergebnisse und dann im zweiten Schritt löse nach, ja, man sagt, nackten Parametern, auf Englisch Bare Parameters. Das sind halt die Parameter, wo man startet. Also in unserem Fall ist es M und K auf und dann sind diese halt Funktionen des Regulators. Und der Regulator ist in der Regel ein unphysikalischer Parameter, der am Ende entfernt wird und keine Rolle spielt. Also in unserem Fall ist es halt dieses Delta Lambda, also das Draht auf, wie wir halt den Kontinuumsübergang gemacht haben. Aber es ist nichts, was in unserem Modell wirklich vorhanden ist. Oder halt, wenn ich den Limes bilde, dann geht der gegen Null. Nur den halt an der Stelle jetzt gegen Null zu schicken, das macht keinen Sinn. Also ich kann natürlich hier jetzt unendlich hinschreiben und hier Null hinschreiben, aber man, dann ist klar, dass überhaupt nichts mehr Brauchbares überhaupt mit dieser Lagrange-Dichte zu tun ist. Also man muss halt rechnen und man, das hat man ja schon gesehen, das werden wir jetzt heute dann auch gleich als erstes wieder machen, in Feynman-Diagrammen kommt halt unendlich raus. Es nützt nichts, dass ich da halt einfach dann ist gleich unendlich hinschreibe zu so einem Feynman-Diagramm, sondern man muss halt sehen, woher kommt die Unendlichkeit und dann führt man halt einen Parameter ein mit dem Limes, von mir aus auch Lambda gegen unendlich und dann sieht man halt, wie diese Unendlichkeit ist. Also das Einfachste, womit man auch anfangen kann, ist, dass man halt die obere Impulsgrenze, die meistens in den Integralen divergiert, dass man die halt Lambda nennen und davor schreiben, Limes Lambda gegen unendlich. Und dann haben wir halt auch im Prinzip die Unendlichkeiten durch Parameter ausgedrückt. Und wenn man halt dann Quantenfeldtheorie macht und experimentelle Ergebnisse rausrechnet, so wie wir es halt hier mit V und M gemacht haben und dann nach den nackten Parametern auflöst, dann hat man halt die als Funktionen des Regulators und sieht, was man damit machen muss. Also ziehen wir diese Vorschrift da jetzt noch geschwind durch. Also man macht halt M gleich M exp und wenn man das halt tut und das da einsetzt, findet man dann M gleich M experimentell mal Delta Lambda. Also wie man schon sagt oder wie man vermuten kann, muss man halt die Masse jedes einzelnen Punkts in geeigneter Weise gegen Null schicken. Und wenn ich halt V gleich V exp setze und eine ähnliche Rechnung mache, dann komme ich halt drauf, dass K gleich am Ende mexp vexp Quadrat durch Delta Lambda ist und damit gegen unendlich geht. Also auch das ist bekannt, wenn ich halt unendlich viele Federn zusammenhänge und ich will halt eine endliche Federkonstante haben, dann müssen die im Prinzip auch unendlich steif oder hart sein. Deswegen muss ich halt diese einzelne Federkonstante dann sehr, sehr groß wählen. Also auch das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, ganz schnell noch am Ende an die Tafel geworfen. Was jetzt ganz interessant noch ist, das ist eigentlich der letzte Schritt, das ist jetzt der Hauptgrund auch, warum ich das nochmal in Erinnerung rufen wollte. Ich meine, wenn man jetzt das zur Verfügung hat, im Prinzip kann man natürlich hier jetzt aufhören und halt alle Ergebnisse, die man jetzt sonst noch theoretisch produzieren, was auch immer das ist, vielleicht eine spezielle Bewegung von diesem Band durch den Raum oder was euch halt einfällt, die hängen dann von M und von K halt ab und dann kann ich diese Gleichungen in die Endergebnisse einsetzen und die sollten dann, zumindest wenn das eine sinnvolle, sogenannte renormierbare Theorie, sollten dann auch endlich sein. Also das sind, wie oben gesagt, jetzt Funktionen von Lambda. Ich kann natürlich, wenn ich das jetzt einmal gemacht habe, auch zurück in die Lagrange-Funktion gehen und sagen, naja, jetzt habe ich ja eigentlich gelernt, was ich machen muss. Also insofern ersetze ich jetzt halt diese nackten Parameter durch physikalische Parameter. Und ja, wenn wir halt das hier jetzt nehmen und sozusagen rückwärts einsetzen, diese Ergebnisse, dann hätte man halt eine Lagrange-Funktion, die so aussieht, 0 bis 1, die Lambda, dann mexp halbe Q-Punkt zum Quadrat minus mexp vexp Quadrat halbe Q-Strich zum Quadrat. Und also wenn man so vorgeht, dann hat man halt im Prinzip diese Probleme ein für alle Mal jetzt losgeworden, weil ab jetzt rechne ich halt mit dieser Lagrange-Funktion, die äquivalent ist, aber jetzt halt wirklich endliche, sinnvollere experimentelle Parameter enthält und damit wird halt auch alles endlich rauskommen. Also das ist, wenn man dann in die Quantenfeldtheorie denkt, ein optionaler Schritt. Das macht man manchmal macht man es nicht, dieses Ausdrücken, aber zumindest hier kann man es, glaube ich, noch ganz gut sehen, dass es ohne größere Probleme möglich ist. Gut. Ja, in den Notes ist jetzt noch ein kleiner Absatz, da ist halt in Worten beschrieben, was wir jetzt zweimal diskutiert haben. Ich glaube, das muss ich nicht nochmal an die Tafel schreiben. Okay, also ich nehme an, dass das Grundkonzept einfach verständlich ist. Andernfalls wäre es gut, wenn wir das jetzt klären. Und naja, jetzt kommt, würde ich sagen, nochmal ein richtig heftiger mathematischer Block, der wahrscheinlich 2-3 Stunden braucht und der eigentlich nicht direkt was mit dem Konzept der Renormierung zu tun hat, sondern bei dem es halt lediglich darum geht, irgendwelche unendlichen Diagramme in 4 hoch 4 Theorie auszurechnen, damit wir die Renormierungsprozedur durchziehen können. Also das war auch der Grund, warum ich eigentlich das gemacht habe. Weil ich kann mich erinnern, wie ich versucht habe, Renormierung zu lernen. Das hat ewig gedauert und ich habe immer wieder mal abgebrochen zwischendrin, weil halt einfach 20 Seiten der Mathematik sehr abschreckend sind. Und irgendwie, mir ging dann immer der Blick eigentlich fürs Wesentliche verloren. Die schwierige Mathematik hat überhaupt nichts mit der Renormierung zu tun, sondern die schwierige Mathematik hängt halt einfach daran, dass ich im Prinzip in 4 hoch 4 Theorie irgendwelche, nennen wir es experimentelle Größen oder überhaupt mal Größen, die unendlich waren, ausrechnen muss. Und das ist halt nicht so ganz einfach, jetzt wie wir sehen werden. Trotzdem, man jetzt nur als Ergebnis anzugeben für einige Diagramme und dann in 5 Zeilen zu renommieren, finde ich jetzt auch nicht so geschickt, weil dann habt ihr erstens kein Gefühl dafür, dass es doch technisch schwierig ist Und zweitens ist es so ein bisschen, naja, weiß nicht, sieht es dann wie Magie aus, und Renormierung ist ja halt doch wichtig, also fast jede Quantenfeldtheorie benötigt das einfach. Gut, also nächstes Kapitel, Divergenzen. Wir machen halt als Beispiel wieder 4-4-Theorie, was ja halt doch noch ein bisschen überschaubarer ist wie zum Beispiel QID oder QCD. Also zur Erinnerung, die Wirkung der 4-4-Theorie, wir machen die Euklidische Version, das war D4x, soweit ich mich erinnere, 1/2 d mu phi, d mu phi, dann im Euklidischen aber plus m Quadrat halbe phi Quadrat, und dann hat man diesen 4O4-Term Lambda durch 4 Fakultät 4O4 dastehen. Gut, und die Feynman-Regeln haben wir auch, glaube ich, in beiden Semestern schon diskutiert. Also man, da könnt ihr zurückblättern. Ich will jetzt das nicht nochmal an die Tafel schreiben. So viele Diagramme rechnen wir doch nicht aus. Und dann fangen wir jetzt direkt an mit dem ersten unendlichen Beitrag, den wir auch in beiden Semestern jeweils diskutiert haben, nämlich den Ordnung Lambda-Beitrag zur Zweipunktfunktion, also zum wechselwirkenden Propagator G2, X1, X2. Und naja, am besten fangen wir grafisch an. Das ist halt dieses Diagramm. Und benennen wir diese äußeren Punkte mit x1, x2, und wir rechnen dann überwiegend im Impulsraum, also vergeben wir, wie wir es damals in den Feynman-Regeln festgelegt haben, Richtungen für die inneren Linien, die wir mit Impulsen beschriften, nämlich p1 und p2 und dieser Loop-Impuls k. Naja, und eigentlich ist das schon eine saubere mathematische Formel. Die kann man jetzt halt mit diesen Feynman-Diagrammen übersetzen. Die erste Zeile bezieht sich auf die äußeren Linien und Punkte. Das ist in der Regel uninteressant, was Renormierung angeht, weil halt nicht integriert wird. Also Unendlichkeiten kommen über Integrale zu Wege. Also die äußeren Linien lauten, schreib es nur einmal der Vollständigkeit hin und dann lassen wir sie weg. 1 durch 2 Pi hoch 4 Integral D hoch 4 P1. I hoch minus I P1 X1 1 durch P1 Quadrat plus M Quadrat, und dann dasselbe nochmal fürs andere Bein, 1 durch 2 Pi hoch 4 Integral D hoch 4 P2 I hoch minus I P2 X2 1 durch P2 Quadrat plus M Quadrat. Also das ist sozusagen bis zum Vertex jetzt hier. Und dann das eigentlich Interessante ist dann minus Lambda 1/2 Delta P1 plus P2 Integral D hoch 4 K 1 durch K Quadrat plus M Quadrat. Also so grob, um nochmal an die Feynman-Regeln zu erinnern, man, jede Linie gibt halt einen Propagator im Impulsraum, der die Form hat 1 durch p² plus q². Da haben wir halt diese drei Stück da. Dann müssen über Linien integriert werden. Das sind halt die drei Integrale. Die äußeren Punkte, die geben einfach so Phasenfaktoren, wie wir es hier drin haben. Und jeder Vertex hat noch eine Delta-Funktion mit, ein Impuls halt eine Delta-Funktion mit einer Kopplungskonstante. Und der Faktor 1/2, das war mal diese Kombinatorik, die man im letzten Semester im Wick-Theorem, und dieses Mal halt auch so mit, wie kann man Beine verbinden und so weiter, uns überlegt haben. Was ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr im Kopf habe, wo das Minus herkommt. Ich nehme an, das ist irgendwie aus der, vermutlich Entwicklung dieses wechselwirkenden Funktionals oder so? Oder wisst ihr noch genau, warum da jetzt ein Minus reinkommt? Egal, ich nehme an, in den Feynman-Regeln wird es enthalten sein. Also ob jetzt Plus oder Minus unendlich rauskommt, ist jetzt auch nicht das Entscheidende für die Renormierung. Also hier dieser Beitrag, wie schon gesagt, das sind die äußeren Beine und da steckt nichts Unendliches drin. Deswegen der Kommentar, äußere Punkte plus Linien und das im Folgenden weggelassen. Und ja, das soll jetzt dieser Pfeil andeuten, dass ich halt praktisch diesen langen Ausdruck nur durch die zweite Zeile ersetze und die halt jetzt weiter bearbeite und angucke. Naja, und also jetzt machen wir halt gerade das, was ich schon gesagt habe. Wo die Unendlichkeit steckt, also das müsstet ihr eigentlich problemlos sehen. D hoch 4k ist halt in Kugelkoordinaten ein dk k hoch 3. Und für große k ist der Propagator ein ordinäres 1 durch k Quadrat. Also haben wir halt stehen Integral dk mal k und das explodiert halt quadratisch. Und um da nicht einfach unendlich hinzuschreiben, machen wir jetzt halt da irgendwie so einen Regulator, nennt man Groß Lambda und schreiben irgendwie ein Limes Lambda gegen unendlich rein. Also das wäre halt, irgendwo habe ich es hier hingeschrieben. Ja, hier fiel zumindest das Wort Regulator schon mal. Gut, und also wenn man das dann macht, dann ist dieses Diagramm, also nicht exakt, aber ist es sozusagen asymptotisch, hat es das folgende Verhalten. Also das soll bedeuten, die Divergenz sieht so aus, oder die führende Ordnung, Limes Lambda gegen unendlich, Integral bis Lambda, dk, und dann, wie schon gesagt, k hoch 3, 1 durch k². Naja, und das kann ich ausintegrieren, also eine Stammfunktion halt finden, nämlich 1/2 k zum Quadrat kommt da raus, dann setze ich als Lambda ein und das ist dann divergent wie Limes Lambda gegen unendlich Lambda². Also diese Schlangen, nochmal, die sollen bedeuten, dass halt alle Vorfaktoren jeweils weggelassen sind und einfach nur die Art der Divergenz, linear, quadratisch, was auch immer, dass das von Interesse ist. Also das war eigentlich ein altes Ergebnis, was wir im letzten Semester, glaube ich auch in diesem Semester schon mal angeschrieben haben und halt als, naja, offene Frage und sozusagen ein bisschen Grund zur Beunruhigung angesehen haben. Gut, und ich will, also es soll nicht ein einziges Diagramm sein, was wir zur Renormierung verwenden. Deswegen machen wir ein zweites Diagramm auch noch. Also das ist ja eher für die Renormierung des Propagators. Eine andere wichtige Größe ist halt die Streuung von zwei Teilchen, also eine Vierpunktfunktion. Und da ist das erste divergente Diagramm Ordnung Lambda². Und auch das wollen wir halt angucken. Also Ordnung Lambda² Beitrag zur Vierpunktfunktion G4 von x1 bis x4. Da muss ich sagen, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob man das schon mal ausgerechnet hat. Ich glaube fast schon. Ich kann mich erinnern, dass ich im letzten Semester irgendwo auch mal mindestens eine logarithmische Divergenz an die Tafel geschrieben habe. Ob das jetzt genau dieses Diagramm war oder ein anderes, weiß ich nicht mehr genau. Also es soll dieses da sein. Und ja, auch hier nehmen wir Beschriftungen vor, x1, x2, x3, x4, p1, p2, p3, p4, k1, K1, K2 mit folgenden Richtungen. Naja, und also diesmal lasse ich die erste Zeile, die äußeren Punkte und Linien, gleich weg und schreibe sozusagen nur das, was halt ohne die äußeren Beinchen relevant ist. Das ist ein plus Lambda Quadrat mal 1/2, den man sich über die Kombinatorik überlegen kann. Und naja, dann habe ich halt für die inneren Linien zwei Integrale. Integral DO4 K1, Integral DO4 K2. Dann habe ich für zwei Vertices zwei Delta-Funktionen, nämlich P1 plus P2 minus K1 plus K2 für den hier da mal Delta P3 plus P4 plus K1 minus K2 für den anderen Vertex und die beiden Propagatoren 1 durch K1 Quadrat plus M Quadrat mal 1 durch K2 Quadrat plus M Quadrat. Gut, und also das kann ich natürlich ein bisschen vereinfachen, denn Integrale mit Delta-Funktionen sind relativ simpel. Also führen wir die K2-Integration aus, dann wird halt K2 zu P3 plus P4 plus K1 und das kann ich dann hier und hier für K2 einsetzen und dann kommt raus plus Lambda Quadrat 1/2 eine Delta-Funktion von P1 bis P4, die also nicht mehr viel nützt für die zweite Integration, aber das erwarten wir oder wissen wir ja, dass halt die Diagramme, also insgesamt solche Impulse halt Delta-Funktionen haben und DO4 K1, 1 durch K1 Quadrat plus M Quadrat, 1 durch K1 plus P3 plus P4 zum Quadrat plus M Quadrat. Gut, und jetzt kann man sich halt wieder überlegen, ob und wie stark das divergent ist. Also jetzt soll es wieder nicht mehr auf Faktoren ankommen, sondern nur noch auf die, ja man sagt auch Ultraviolettstruktur, also halt für sehr, sehr große Impulse, was passiert da. Und zu dem Zweck machen wir halt wieder einen Regulator Lambda, also einen oberen Impuls, den wir dann gegen unendlich schicken. Integral bis Lambda dk1, das do4k1 wird halt wieder Kugelkoordinaten formuliert. Dann kriege ich in meine Jacobi-Determinante den k1 hoch 3 rein mit einem Faktor, der nicht interessiert. Naja, und jetzt, also k1 hoch 3 kommt vom Jacobi und hier habe ich halt ein 1 durch k1 Quadrat für große Impulse und hier habe ich nochmal ein 1 durch k1 Quadrat, also das P oder so, das sind ja endliche Werte, die dann keine Rolle spielen. Also das ist 1 durch K1 hoch 4. Gut, und das ist halt ein Integral über 1 durch K und das ist halt was Logarithmisches. Also das ist deutlich schwächer, divergent, Linus Lambda gegen unendlich, Logarithmus von Lambda, aber nach wie vor halt divergent. Gut, und mein, um halt jetzt die 4 hoch 4 Theorie zu renommieren, muss ich halt im Prinzip mit allen Diagrammen die Unendlichkeit dann liefernder umgehen können. Und wenn man Störungstheorie macht, geht mal wieder Ordnung für Ordnung vor. Im Prinzip kann ich natürlich alle denkbaren Diagramme einer gegebenen Ordnung hinschreiben, auf diese Art und Weise analysieren oder was und dann halt, ja, gerade wenn ich zu höheren Ordnungen gehe, führt es dann wahrscheinlich langsam ein Heft oder ein Buch oder sowas. Aber im Prinzip kann ich jedes einzeln checken und halt eine Liste machen und dann schauen, ob ich die Unendlichkeiten wegbringe. Das ist aber nicht unbedingt das Zweckmäßigste, denn irgendwo diese Arten der Unendlichkeit, also logarithmisch oder quadratisch, da muss man eigentlich nicht besonders groß rechnen, sondern im Prinzip reicht es völlig aus, wenn man halt Potenzen von k zählt, also wie viel kommen im Nenner rein, wie viel kommen im Zähler rein, also eine Integration ist halt im Prinzip was Schlechtes, weil das liefert halt immer drei Potenzen im Zähler, dagegen ja, zum Beispiel ein Propagator ist was Gutes, weil der halt durch 1 durch k Quadrat dividiert wird und so weiter. Und das Ziel wird jetzt im Folgenden sein, also vielleicht in den nächsten 15 oder 20 Minuten, einfach eine ganz primitive Formel aufzustellen. Ist ein Diagramm divergent und wie stark ist der Grad der Divergenz in Abhängigkeit von den äußeren Beinen, von den inneren Linien und halt noch der Ordnung Lambda. Und dann sieht man sofort, wie viele Diagramme habe ich zu einer gewissen Ordnung? Wird das Ganze zum Beispiel schlimmer, wenn ich mehr äußere Beinchen hinhänge? Oder wird es schlimmer, wenn ich zu höheren Ordnungen gehe? Oder ist es vielleicht sogar so, dass es besser wird, dass ich nur in niedrigen Ordnungen mit wenig Beinen renormieren muss und so weiter? Und also das kann man, denke ich, halt über Kombinatorik für jede Theorie machen, wenn man die Feynman-Regeln hat. Und das sollte man auch machen, weil dann hat man halt sofort einen Überblick gewonnen, wie bösartig oder wie gutartig eigentlich das Problem der Renormierung aussehen wird. Also das ist jetzt, wir verlassen jetzt sozusagen kurz wieder die Mathematik und machen eine allgemeine Betrachtung zu diesen Sachen, wo ich gesagt habe, also versuchen die Frage zu beantworten, welche Diagramme liefern Divergenzen und wie stark sind diese. Und wenn wir uns jetzt schon plagen, ist es nicht besonders viel schwerer, das etwas zu verallgemeinern. Und zwar machen wir nicht nur 4 hoch 4, sondern 4 hoch r. Theorie und zwar in D-Raumzeitdimensionen. Und das ist einfach Notation, Anzahl innere Linien, nennen wir I, Anzahl äußere Linien nennen wir E, also internal und external lines. Anzahl der Vertices soll N sein, das heißt also Diagramme der Ordnung Lambda hoch N in Phi TF oder Phi hoch R Theorie. Genau, das sind die Größen in Abhängigkeit, derer wir jetzt so eine Formel berechnen wollen für den Grad der Divergenz von dem Diagramm. Na und jetzt, das sind jetzt alles eine Reihe von Überlegungen, aber eigentlich alle relativ einfach. Also jetzt muss man halt mal gucken oder zählen, was in so einem Bildchen wie viel beiträgt zur Divergenz. Also jede innere Linie liefert 1 durch p Quadrat über einen Propagator. Die äußeren Linien zwar im Prinzip auch, aber die spielen halt für die Unendlichkeit keine Rolle. Also das hat man ja hier im Prinzip gesehen, da stehen Propagatoren 1 durch p Quadrat für die äußeren Linien, aber die fließen halt in das Integral ein.
Sein, dass ich nur bis Omega dass ich weniger Vertices habe als n, wenn ich bis Lambda rein.
Ja, das ist jetzt einfach, das ist phi hoch R-Theorie nur. Also es ist für QCD oder andere Theorien muss ich unter Umständen ähnliche Überlegungen machen, die vielleicht, also wahrscheinlich ein paar mehr. Also ich habe es für QCD nie gemacht, aber ich nehme an, dass man halt dann unterscheiden muss zwischen inneren vielleicht Gluonlinien, inneren Quarklinien oder irgendwas und dann halt, oder auch die Vertices, da gibt es ja je nach Feynman Regeln, also je nach gewählter Eichung eine unterschiedliche Menge an Vertices, dass man vielleicht die separaten Vertices zählen muss, also vielleicht N1, N2, N3 oder so. Aber also hier in 4 hoch R-Theorie haben wir halt einen Vertex, wo R-Linien reingehen, deswegen 4 hoch R, genau. Und deswegen müsste das eindeutig sein. Gut, also jede innere Linie liefert 1 durch p Quadrat, sowie ein Integral d hoch dp in d-Dimensionen, also d minus 2 Potenzen von p. Dann, also neben inneren Linien, haben wir halt noch die Vertices. Jeder Vertex liefert eine Delta-Funktion. Gut, eine einfache Testfrage für euch. Welche Einheit hat eine Delta-Funktion?
1 durch die Einheit des Arguments.
1 durch die Einheit des Arguments, genau. So ist es. Warum? Weil halt ein Integral sozusagen mit dem Argument über die Delta-Funktion die 1 ist. Also muss die Delta-Funktion die inverse Einheit tragen. Sehr gut. Also deswegen jeder Vertex liefert eine Delta-Funktion. Und halt aus diesen Einheitsüberlegungen also minus d Potenzen von p oder anders kann man sehen, dass halt jede Delta-Funktion im Impulsraum, die löscht halt ein Integral aus und killt damit diese Potenzen. Also minus d Potenzen von p dann eine kleine Einschränkung müssen wir machen. Also das sieht zwar relativ vernünftig aus, was jetzt hier steht, aber also ich schreibe es gerade mal hin und dann können wir es in den Beispielen da oben sehen. Für ein zusammenhängendes Diagramm mit äußeren Linien, also es ist halt kein Vakuum-Diagramm. Also im Prinzip ist das keine starke Einschränkung, das sind halt die Diagramme, die wir uns gerade angucken. Verbleibt nach Integration über Impulse eine vollständig über innere Impulse eine Delta-Funktion der Form Delta von P1 und so weiter bis PE, wobei das ja Impulse der äußeren Linien sind. Also im Prinzip gerade das, was wir hier zum Beispiel gesehen haben, wir haben da Delta-Funktionen zwar stehen für jeden Vertex, Also vielleicht im ersten Augenblick denken wir, prima, die schmeißen mir gerade die beiden Integrale raus. Und wenn ich halt das erste Integral dann ausführe, wie wir es gemacht haben, dann funktioniert es auch schön, geht halt eine Delta-Funktion weg. Nur die zweite Delta-Funktion, die halt noch drin ist, die verändert sich leider, wenn man jetzt an die Divergenz denkt, halt zu einer Delta-Funktion, die am Ende kein K mehr enthält und nur noch die Impulse der äußeren Linien. Also das ist das, was da steht. Man muss halt für solche Diagramme, die zusammenhängen und irgendwie äußere Linien haben, und genauso wie da oben muss man halt immer einkalkulieren, dass man eine Delta-Funktion am Ende hat, die halt nur den Gesamtimpuls von dem Diagramm erhält, aber die nichts beiträgt, um die Potenzen da zu reduzieren. Und naja, wenn man jetzt diese beiden Überlegungen da zusammennimmt, dann folgt für den Grad der Divergenz d eines Diagramms, und also Grad der Divergenz ist halt das, was ich da in Worten hingeschrieben habe, also quadratische Divergenz wäre halt groß D gleich 2, oder logarithmische Divergenz wäre, naja, groß D gleich 0. Wenn der Grad der Divergenz negativ ist, dann haben wir plötzlich keine Divergenzen mehr, sondern sind gerettet. Also, und jetzt also allgemein für diesen Grad der Divergenz kommt raus, d ist klein d minus 2 mal i minus d mal n minus 1. Und das müsste jetzt halt aus diesen oberen beiden Zeilen folgen. Also wir haben geschrieben, jede innere Linie, das ist groß i, liefert d minus 2 Potenzen von p. Das ist also der erste Term. Und naja, jeder Vertex der Delta-Funktion, da gibt es n Stück, liefert minus d-Potenzen, aber eine Delta-Funktion bringt uns nichts, deswegen ist es halt n minus 1 mal d, was da steht in dieser kombinatorischen Formel. Gut, es ist, man, die Anzahl der inneren Linien ist nicht so die geschickteste Größe, die man haben kann, denn gerade wenn wir jetzt zu hohen Ordnungen gehen, ich meine, wir geben uns nicht vor, alle Diagramme mit 100 inneren Linien oder was, oder 10 inneren Linien anzugucken, sondern was eigentlich die relevanten Parameter sind, sind die Ordnung der Störungstheorien, die wir gehen wollen, und die Anzahl der äußeren Beine. Also wir wollen halt vielleicht Streuung machen, also 4 äußere Beine bis zur dritten Ordnung, also braucht man nicht I und D, sondern braucht man E. Und nicht I und N, sondern wir brauchen E und N. Und man, das kann man irgendwie hin und her rechnen, das hängt natürlich kombinatorisch irgendwie zusammen. Das ist jetzt der nächste kleine Schritt. Also I, E und N erfüllen die Relation N gleich E plus 2i dividiert durch R. Gut, auch hier mal kurz nachdenken, warum das Ganze so ist. Also n ist ja die Anzahl der Vertices, und so ein Vertex hat R Anschlussstellen, und naja, eine äußere Linie koppelt halt an eine Anschlussstelle. Und eine innere Linie, die koppelt an 2 Anschlussstellen. Also kann man natürlich das Ganze auch umdrehen und fragen, wie viele äußere und wie viele innere Linien haben wir. Summiere ich alle die möglichen Enden der Propagatoren, die ich halt in Vertices dranhängen muss, dividiert durch R, also die Anzahl der Anschlussstellen, die einen Vertex beiträgt, und muss dann halt wieder auf N kommen. Also das ist das, was ich meinte, diese drei Größen, die sind halt nicht unabhängig in der gegebenen Theorie. Und ja, da kann ich problemlos mit einem Dreisatz oder was, halt auch nach i auflösen, was ich loswerden will. In r minus e halbe kommt dann raus. Und wenn wir dann das halt einsetzen in sozusagen diese Formel von da oben, also den Grad der Divergenz, dann haben wir d minus 2 n minus r, nee, n mal r minus e halbe minus d n minus 1. Gut, und jetzt sortieren wir das Ganze nach den Größen, wie ich gesagt habe, die uns interessieren, nämlich n und e, also Anzahl der Vertices oder Ordnung und Anzahl der äußeren Beine. Und wenn man dieses Umsortieren vornimmt, dann hat man also d halbe minus 1 durch r minus d mal n minus d halbe minus 1 mal e plus d. Das ist zumindest, wenn man sich also mit 4-4-Theorie, nicht 4-4, 4-R-Theorie, haben wir gesagt, beschäftigt, ein relativ schönes Ergebnis, wo man halt unmittelbar ablesen kann, welche Diagramme, also in Abhängigkeit von der Ordnung und von der Beinchenanzahl, welche geben da Divergenzen und welche geben keine. Naja, und für den, also jetzt gehen wir doch wieder zurück auf das, wo wir begonnen haben, nämlich 4 hoch 4 in d gleich 4. Kann ich natürlich diese Formel spezieller schreiben, dann ist halt der Grad der Divergenz, gut, rechnen wir das hier aus, 4 durch 2 ist 2, minus 1 ist 1. Und ja, irgendwas stimmt nicht. Muss nämlich 0 rauskommen. Es wird mit r multipliziert. So muss es lauten. D halbe minus 1 mal r minus d. Gut, also neuer Versuch. D halbe ist 2, minus 1 ist 1, mal r gleich 4 ist 4, aber wird d abgezogen, also 4 minus 4 ist 0. Also das heißt, der erste Term trägt gar nicht bei, das heißt, für den Grad der Divergenz ist es schon mal völlig egal, welche Ordnung wir angucken. Es kann gut und schlecht natürlich sein, ich meine, es wird offenbar nicht besser, wenn wir zu höheren Ordnungen gehen, aber es wird auch nicht schlechter. Ich meine, das ist gerade so ein Grenzfall. Da hinten haben wir d halbe minus 1, also 4 halbe ist 2, minus 1 ist 1, also bleibt minus e plus d übrig, oder? Also d kann man als 4 ja schreiben, ist das Endergebnis 4 minus i. Ja, und das ist schon mal gar keine so schlechte Nachricht, denn offenbar, wenn wir mehr äußere Beinchen uns angucken, dann wird die Situation besser. Also das heißt, die Renormierung, da können wir uns drauf fokussieren, auf 2- und 4-Punkt-Funktionen, sobald wir 6- oder 8-Punkt-Funktionen angucken, die zwar im Prinzip auch ähnlich sein müssen, aber die vielleicht nicht jetzt diese Bedeutung oder Relevanz bisher hatten, die müssen wir, wenn wir renommieren wollen oder überhaupt mal gucken wollen, kann man renommieren, die müssen wir nicht betrachten. Das ist schon mal ganz schön. Naja, bevor wir weitergehen, würde ich sagen, testen wir mal unsere Formel. Die muss ja die beiden Diagramme, die wir ausgerechnet haben, wiedergeben. Also hier haben wir ein Diagramm zur 2-Punkt-Funktion berechnet. 4 minus 2 ist 2. Also das hat offenbar funktioniert. Und hier haben wir eine 4-Punkt-Funktion berechnet. Und dann haben wir halt 4 minus 4 ist 0. Also 0 entspricht halt gerade dieser logarithmischen Divergenz. Also zumindest keine Potenz, aber auch keine negative Potenz. Also es sieht vernünftig aus, was wir getan haben. So. Also, darf ich mal fragen, wer hat denn jetzt eigentlich meine Notes schon von den Anwesenden? Alle mehr oder weniger. Also, du nicht, aber also entweder schreibst du mir eine E-Mail oder fragst deine Freunde. Also, der Punkt ist einfach, wenn so lange Textblöcke kommen, nachdem wir eben ein bisschen jetzt mit der Zeit hinterher sind, möchte ich nicht alles wirklich anschreiben. Also, ich sage es jetzt natürlich und mache vielleicht kurze Stichpunkte, aber wenn er das wirklich auch nach einigen Wochen eventuell noch reproduzierbar haben wollt, wäre es ganz gut, wenn er das einklebt in euer Heft oder halt die Notes dann parallel lest. Also ich will ganz kurz was sagen, wie man Theorien jetzt klassifiziert nach ihrer Gut- oder Bösartigkeit mit Renommierung. Also wir gehen jetzt wieder auf die Phi hoch R-Theorieformel, auf die komplizierte Formel und Vorfaktor von n in Stern. Also in dieser Gleichung hier. Wenn der positiv ist, dann sind wir in einer sehr schlechten Situation. Denn wenn wir höher und höher und höher in der Ordnung gehen, gibt es halt mehr und mehr und mehr Diagramme, die divergieren. Und das ist halt in der Regel eine aussichtslose Situation. Also ich kann mich halt in erster Ordnung vielleicht anstrengen, in zweiter noch mehr anstrengen, aber in der dritten wird es halt noch schlimmer und irgendwann wird es zwangsläufig über den Kopf wachsen. Also wenn wir solche Theorien angucken, dann kann man eigentlich sofort das Ganze einstellen und muss es überhaupt nicht probieren, dieses Renommieren, weil man halt sicher nicht alle Unendlichkeiten in den Griff bekommt. Also Vorfaktor von n in Gleichung Stern positiv, dann, naja, die Konsequenz ist, es ist aussichtslos, immer mehr Unendlichkeiten in höheren Ordnungen und man sagt dann, die Theorie ist nicht renommierbar. Es ist nicht so, dass nicht renommierbare Theorien sofort in Mülleimer geworfen werden müssen. Also in der Tat schaut man sich auch hin und wieder nicht renommierbare Theorien an. Und zwar geht man halt dann so vor, dass man den Regulator, zum Beispiel den Impuls-Cut-Off, auf einen endlichen Wert setzt und deshalb als physikalischer Parameter dann betrachtet wird. Also man stellt euch auch wieder dieses primitive Federkettenbeispiel vor in der Mechanik. Also angenommen, wir hätten es aus gewissen Gründen oder was nicht geschafft, aus diesem kontinuierlichen Modell Sinn zu machen, wenn man halt sehr viele, aber trotzdem endlich viele Massenpunkte uns angeguckt hätten, dann wären natürlich die Ergebnisse endlich gewesen. Und das mag unter Umständen einen gewissen Sinn machen. Also typischerweise die Denkweise in der Physik, wenn man solche nicht renommierbaren Theorien dann mit einem festen Cut-off oder was versieht, ist in etwa, also ich habe da auch nicht übermäßig viel Erfahrung, aber in etwa so, dass man halt glaubt, dass halt eine fundamentalere, eine größere Theorie irgendwie drüber steht und das, was man halt gerade als nicht renommierbare Theorie anguckt, dass das halt ein gewisser Grenzfall ist. Also wie zum Beispiel die Mechanik ein Grenzfall der Relativitätstheorie oder der Quantenmechanik ist, kann halt so eine nicht renommierbare Theorie in einem gewissen Regime von Parametern, sagen wir mal Impulse, die deutlich kleiner als ein fixer vorgegebener Cut-off sind, durchaus einen gewissen Sinn machen. Also das heißt dann häufig auch effektive Theorie. Dagegen, wenn wirklich was renommierbar ist, dann zumindest vom theoretischen Standpunkt hat es das Potenzial, halt eine fundamentale Theorie zu sein, die, sag mal, für alle Impulse und alle Energien irgendwie Sinn macht. Also ich nehme mal an, dass zum Beispiel das, was wir im letzten Semester gemacht haben für Protonen und Pionen, also wir haben es damals zwar nur frei gemacht, aber wenn wir jetzt noch irgendwie einen Wechselwirkungsvertex oder was einbauen, würde, ich glaube in der Übung habt ihr das damals kurz diskutiert, ich vermute, dass das zum Beispiel nicht renommierbar wäre. Dann müsste man halt irgendwie die Parameter so einrichten, dass ja, gewisse experimentelle Ergebnisse reproduziert werden. Man würde halt irgendwie die Unendlichkeiten dadurch beseitigen, dass man einen Impuls-Cut-Off oder was angibt oder verwendet. Und ja, also sowas führt oft dann doch relativ weit in der Physik. Gut, also das ist der schlimme Fall. Dann das Gegenteil, Vorfaktor von n im Stern negativ. Dann ist natürlich das Gegenteil der Fall. Also wenn ich jetzt wieder auf die Formel schaue, selbst wenn ich Divergenzen habe, wenn ich halt die Ordnung nur hinreichend hochtreibe, dann werden diese Divergenzen verschwinden. Also Unendlichkeiten nur in niedrigen Ordnungen. Und naja, solche Arten von Theorien bezeichnen wir als superrenommierbar. Also das ist halt im Prinzip nicht besonders schwierig. Über diese Formel kann man leicht Ordnungen und Beine identifizieren, wo überhaupt eine Divergenz drinstecken kann. Das wird eine sehr endliche, überschaubare Zahl sein. Naja, und wenn ich halt diese Diagramme ausrechne oder was, dann habe ich relativ schnell, wenn ich die Unendlichkeiten los war, dieses Ganze renommiert. Gut, und naja, der Grenzfall ist halt zum Beispiel bei Phi-U4-Theorien d gleich 4 der Fall. Vorfaktor von n Stern verschwindet. Dann ja, man ist mal irgendwo zwischen dem einfachen und dem aussichtslosen Fall. Also man würde sagen, vielleicht Hoffnung, dass Unendlichkeiten Ordnung für Ordnung beseitigt werden können. Und falls es gelingt oder möglich ist, dann sagt man, die Theorie ist renommierbar. Gut, und also jetzt haben wir drei Klassen da theoretisch hingeschrieben. Jetzt kann man auch mal Beispiele nennen für was nicht renommierbares. Das wäre zum Beispiel 4 hoch 6 Theorie in d gleich 4. Super renommierbar wäre 4 hoch 3 Theorie in d gleich 4. Das sind jetzt vielleicht nicht so die gängigen Beispiele. Der interessanteste Fall ist ohnehin der hier, wo man ja, arbeiten muss, aber wo man es dann am Ende schaffen kann. Also das ist jetzt nicht nur, dass der Vorfaktor verschwindet, sondern das sind jetzt Theorien, für die wirklich gezeigt wurde, dass man halt Ordnung für Ordnung die Unendlichkeiten in den Griff bekommt. Also renommierbar wäre 4 hoch 4 in d gleich 4 oder, was wahrscheinlich größere Relevanz noch hat, QED und auch QCD. Und also gerade der Beweis für die Renommierbarkeit der QCD, soweit ich mich erinnere, das hat damals sogar einen Nobelpreis eingebracht, Toft und Feldmann, wenn euch diese Namen was sagen, also die haben hat das damals für QCD bewiesen oder was. Also ich habe das nie nachgerechnet oder nachvollzogen, aber das war sicher nicht einfach und halt von großer Relevanz zu zeigen, dass die QCD wirklich im Prinzip die Chance hat, eine fundamentale Theorie zu sein. So, bevor wir jetzt auf unsere 404-Theorie und konkrete Rechnungen zurückgehen, will ich noch eine Ergänzung bringen. Ganz sauber und korrekt ist es nämlich nicht, was ich auf dieser Tafel da angeschrieben habe. Also bei der Herleitung von dieser gleichen Stern. Du hast noch eine andere? Also ich bin mir nämlich selber nicht hundertprozentig sicher, das stimmt doch, oder? Du hast jetzt irgendwas über den Beweis von QCD und Renormierbarkeit gesagt.
Ich habe nur deine Anmerkung aufgegriffen.
Okay, also ich bin mir zu 99% sicher, dass das der Grund für diesen Nobelpreis von den beiden war, die Renormierbarkeit der QCD oder so. Aber also falls das einer von euch besser weiß, diese Geschichte oder was, wie das ging, dann bei Herleitung von Sternen wurde vom gutartigen Fall ausgegangen, dass sich alle schlechten und guten Potenzen von P wegheben. Also man streng genommen kann natürlich das Diagramm irgendwie eine Struktur haben, so dass es in zwei Teile zerbricht und der eine Teil enthält eine Menge gutartiger Potenzen, also überhaupt keine Unendlichkeit, aber dafür enthält halt der andere hinreichend viele schlechte, also positive Potenzen von P und explodiert total. Also das wurde da nicht mit einbezogen und ich meine, das muss man natürlich im Prinzip mitnehmen oder bedenken. Und ich will jetzt einfach nur Beispiele geben, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss. Also problematische Beispiele wären die folgenden, nämlich dieses Diagramm hier, also eine 6-Punkt-Funktion, das hätte e gleich 6 und also wir machen jetzt d gleich 4. Wenn wir da die Formel angucken, würde man einen Divergenzgrad 4 minus e ist minus 2 haben. Also hier habe ich das Wichtige vergessen, da hängt noch so ein Loop dran. Und ein anderes Diagramm, was ich als Beispiel machen will, ist auch wieder eine 6-Punkt-Funktion. Auch hier natürlich e gleich 6 würde die Formel d minus 2 liefern. D ist gleich minus 2. Nur, ich glaube, man kann sich relativ leicht überlegen, dass das halt doch eine Divergenz sein wird. Also hier sieht man es, glaube ich, am allerbesten. Ich meine, das ist so eine Art Baumdiagramm. In einem Baumdiagramm hat man im Prinzip überhaupt keine Schwierigkeiten, weil halt keine Loop-Integrale stattfinden. Es findet aber halt eins statt, nämlich gerade hier. Und wie wird halt dieses Loop-Integral gestrickt sein? Naja, genauso wie diese Tafel, die ich eben ausgelöscht habe, nämlich wie halt dieses Loop-Integral, das im Propagator drin sitzt. Also grob gesprochen, weil halt dieses komplizierte Diagramm als Unterdiagramm den wechselwirkenden Propagator der ersten Ordnung enthält, ist halt zwar oberflächlich betrachtet der Divergenzgrad minus 2, aber von diesem kleinen Teil hier ist es halt gerade quadratisch oder plus 2 und dann wird halt das Ganze doch unendlich sein. Naja, und dieses zweite Beispiel, da findet man natürlich auch wieder dieses logarithmisch-divergente Diagramm zweimal drin, was halt durch eine Linie nur verbunden wurde. Und auch das wird halt dann, obwohl der oberflächliche Divergenzgrad, sagt man, minus 2 ist, wird halt zwei Anteile aufweisen, die jeweils logarithmisch divergent sind. Und ja, das bringt uns halt wieder ein bisschen zurück zu dieser Klassifikation der Diagramme. Also damals haben wir diese Proper Functions und 1-PI-Diagramme und so weiter beredet. Und ich hatte schon angedeutet, in der Renormierung spielen die halt eine wichtige Rolle. Also insbesondere diese 1-PI-Diagramme. Oder umgekehrt, wenn halt ein Diagramm nicht 1-PI ist, also durch Durchschneiden von einer Linie, wenn ich das in zwei separieren kann, dann sind es halt mehr oder weniger unabhängige Bausteine, die separat wieder renommiert werden müssen. Und das sind jetzt gerade halt solche Beispiele. Also das sind keine Proper-Diagramme, die wir da hingezeichnet haben, sondern das kann ich halt einmal durchschneiden und habe dann ein, wenn man so will, bösartiges Diagramm. Auch das kann ich halt durch Trennen einer Linie auseinanderschneiden und habe zwei bösartige Diagramme. Aber umgekehrt ist das auch nicht wirklich das Entscheidende, denn man diese Diagramme, die muss ich ja sowieso angehen oder derer muss ich Herr werden. Und wenn halt all diese elementaren Bausteine dann bereits endlich gemacht wurden durch die Renormierung, dann wird natürlich auch dieses Gesamtdiagramm wieder endlich sein. Also das ist so ein bisschen halt die Logik, warum wir damals erzeugende Funktionale für diese Proper-Diagramms angeguckt haben. Also das muss natürlich sich gewahr sein, also wenn man jetzt noch kompliziertere Ordnungen hätte und dieses Diagramm da oben wieder ein paar Linien hätte und wie auch immer von mir aus weit oben bei einer sehr großen Ordnung wieder zugeht, dann ist es natürlich nicht 1-PI und dann kann ich dieses Argument nicht unbedingt machen. Aber wenn halt durch Durchschneiden einer Linie das auseinanderfällt, dann muss ich die Diagramme separat angucken, wenn ich halt an der Renormierung interessiert bin. Also dennoch divergent wegen Subdiagrammen und ja, so Worte D ist der oberflächliche Divergenzgrad oder auf Englisch Superficial Degree of Divergence. Naja, und ja, endlich ist ein Diagramm, wenn alle Subdiagramme endlich sind. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, gibt es da halt eine enge Beziehung zu diesen 1-PI oder proper Diagrammen. Gut, also so viel zu allgemeinen Betrachtungen oder halballgemeinen, aber im Prinzip, wenn ihr halt irgendeine Theorie mal habt und renommieren wollt oder gucken wollt, muss ich renommieren, dann ist halt so ein Programm, würde ich sagen, ideal durchzuziehen, dass man vielleicht die eine oder andere Endpunktfunktion mal ausprobiert, aber dann, wenn halt eine Unendlichkeit rauskommt, versucht, das wirklich kombinatorisch zu fassen und sich zu überlegen, welchen Kaliber von Theorie habe ich halt überhaupt und je nachdem dann das aufgibt oder erkennt, es ist einfach oder im Grenzfall ist es möglich, aber man muss halt wirklich genau hinschauen. Oder jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem speziellen Fall und beschäftigen uns mit der ersten Hälfte nur mal sehr intensiv, also noch nicht die Renormierung, sondern die Regularisierung. Regularisierung von 404 Theorie in D gleich 4. Also im Prinzip diese Theorie, von der ich schon angegeben habe, dass man sie renormieren kann, aber dass man arbeiten muss, die wollen wir jetzt geschickt regularisieren. Also wie schon gesagt, zum Rechnen mit Unendlichkeiten benötigen wir einen Regulator. Und man kann jetzt die Frage stellen, warum eigentlich ein Unterkapitel? Haben wir ja fast schon alles gesagt, was es zu sagen gab. Also zu dem Zweck wiederhole ich das eigentlich nur nochmal. Einfaches Beispiel für den Regulator ist die sogenannte Cut-off-Regularisierung. Also die lautet halt oder funktioniert, ersetze Impulsintegrale in folgender Art und Weise: Integral DO4P wird halt zu Integral Betrag von P kleiner Lambda DO4P. Und das hier ist halt dann der Regulator und auch gleichzeitig maximaler Impuls. Und dann, naja, ganz am Ende, also wenn ich Physikergebnisse habe, muss ich halt ein Limes Lambda gegen unendlich bilden und einen Regulator wieder entfernen. Also mein, für eine renommierbare Theorie darf halt nichts vom Regulator abhängen. Gut, ein anderes Beispiel, mein, gerade war das Publikum doch schon sehr nah an der Gitter-QCD, zumindest viele dran ist. Neben dem Impulsraum ist natürlich das Einführen von dem endlichen Raumzeitgitter auch in gewisser Weise eine Regularisierung. Und der Gitterabstand ist ein Regulator. Und man, je nachdem, was er gerade für Projekte macht oder wie weit er da vielleicht gelesen hat in den typischen Büchern, wenn ich halt eine Rechnung bei endlichem Gitterabstand mache oder eine ganze Reihe von Rechnungen bei kleiner und kleiner und kleiner werden Gitterabstand. Am Ende macht man den Kontinuumslimes, also man schickt den Gitterabstand gegen Null oder extrapoliert zumindest zu diesem Punkt, und das wäre halt dann auch die Entfernung des Regulators und mein Ergebnis muss unabhängig davon sein. Also wäre ein anderes Beispiel, was wir ganz am Ende dieses Semesters auch noch kurz bereden. Also jetzt wieder zurück, warum machen wir überhaupt ein Unterkapitel? Ich meine, das haben wir jetzt ja gerade schon im Prinzip verwendet. Das Problem ist, dass häufig gibt es Schwierigkeiten, Probleme bei dieser Cut-off-Regularisierung. Also zum Beispiel, weil sie die Eichsymmetrie bricht. Also Eichsymmetrie ist ja die Grundlage von all unseren fundamentalen Theorien, sei es jetzt QID oder QCD oder Young-Mills-Theorie oder was auch immer. Und diese Eichsymmetrie, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn man zum Beispiel sowas bricht wie Rotationssymmetrie, das ist meistens nicht so schlimm, wenn man dann halt am Ende diese Brechung wieder aufhebt. Aber die Eichsymmetrie auch nur mittendrin irgendwo mal zu brechen, das ist eigentlich eine Katastrophe. Also ein Beispiel, was mir sehr geläufig ist, ist wieder halt die Gitterrechnungen. Auch hier jetzt gerade, weil ihr halt ein bisschen Ahnung habt, vielleicht bist du der Einzige, der jetzt nicht in der Gitter-Eichtheorie ist. Also man, vielleicht habt ihr euch mal gefragt, warum verwendet man eigentlich diese seltsame Formulierung in Form von Links? Warum mache ich nicht einfach ein Raumzeitgitter und mache halt meinen Gluonfeld A-μ auf die Gitterpunkte drauf. Und das ist genau der gleiche Grund. Dadurch wird die Eichsymmetrie gebrochen. Und auch wenn ich bei sehr kleinem Gitterabstand rechne, diese Brechung der Eichsymmetrie ist einfach eine absolute Katastrophe. Also die simpelste Observable in der Gitter-QCD oder in der QCD, mit der man sich denken kann, ist die Kraft zwischen zwei unendlich schweren Quarks. Und das wisst ihr ja, dass das halt zumindest für große Abstände linear ansteigt, also Confinement gibt. Und also das haben die Leute probiert und auch versucht, ein bisschen zu verstehen vor langer Zeit und gesehen, wenn man halt die Eichsymmetrie bricht, also wenn man eine Gitterrechnung mit A-Feldern auf den Gitterpunkten macht, dann kommt da ein kompletter Quatsch, ein Zufallsergebnis raus. Also man hat keine Chance, bei endlichen Regulator einen Sinn aus den Ergebnissen zu machen und am Ende den Regulator gegen unendlich zu schicken. Und also wenn man halt mit Links das Ganze diskretisiert, die Links sind gerade so gestrickt, dass halt die Eichinvarianz auch bei endlichem Gitterabstand da ist, dann ist das kein Problem. Naja, und ähnliche Schwierigkeiten nehme ich einfach mal stark an. Also ich habe in Störungstheorie nicht so viel gerechnet, in der QCD oder in Eichtheorien, aber ähnliche Probleme wird man halt auch kriegen, wenn man jetzt die Cut-Off-Regularisierung macht. Also auch der Cut-Off kann man sich leicht überzeugen, bricht irgendwo die Eichsymmetrie, also grob gesprochen kann ich halt ein relativ glattes Feld durch eine Eichtransformation in ein stark oszillierendes Feld überführen. Also das heißt irgendwie, wenn ich im Impulsraum irgendwo durchschneide, dann ist es sicher nicht so, dass halt naja, Eichpartner oder was beide gleich vertreten sind oder so. Also da wird die Eichsymmetrie gebrochen und naja, dann nehme ich halt auch an, dass die Ergebnisse da unter Umständen unsinnig sind oder dass man zumindest mit großen Problemen auch analytisch zu kämpfen hat, wenn man das macht. Also um es kurz zu machen, die Cut-Off-Regularisierung ist zwar konzeptionell sehr einfach und mag für primitive Theorien, ich vermute für 404-Theorie wahrscheinlich sogar ganz gut funktionieren, aber ich meine, letztendlich das Ziel ist halt ein eleganter und einfacher und moderner Formalismus zur Regularisierung, wo auch Eichtheorien gehen und das ist jetzt eigentlich der Sinn dieses Kapitels, nämlich das, was wir besprechen wollen, ist die elegante Methode der sogenannten dimensionalen Regularisierung. Und die Grundidee ist das folgende. Lege Anzahl der Raumzeitdimensionen, die wir klein d nennen wollen, nicht fest, sondern rechne für beliebige D, das macht vielleicht bis dahin noch keinen so besonders abgehobenen Eindruck, aber jetzt vielleicht schon, nämlich für eine reelle Zahl von Raumzeitdimensionen. Also das heißt, wir wollen jetzt halt einen Formalismus entwickeln, wo ich auch irgendwie eine Quantenfeldtheorie oder Feynman-Diagramme in 3,7 Dimensionen oder was ausrechnen kann. Man letztendlich, was mathematisch dahinter steckt, ist natürlich nicht mehr, dass man sich wirklich eine nicht geradzahlige Anzahl von Dimensionen vorstellen kann, sondern dass man halt die Rechenschritte und die Mathematik so erweitert, dass es halt glatt interpoliert zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dimensionen und dass man halt Unendlichkeiten in einer speziellen geraden Dimensionsanzahl hat, wie zum Beispiel d gleich 4, dass halt diese Unendlichkeit nur für d gleich 4 auftritt und für vielleicht d gleich 3,99 das schon endlich ist und für 3,9 deutlich kleiner und dass ich halt damit dann letztendlich als Regulator die Dimensionsanzahl habe oder meistens verwendet man die Abweichung von d gleich 4 dann als Regulator und schickt den gegen 0. Und diese Mathematik natürlich zu entwickeln ist nicht ganz so einfach, also mein vielleicht erinnert ihr euch daran, wo ihr das erste Mal den beliebiger Dimensionsanzahl gerechnet habt, zum Beispiel Kugelkoordinaten, da funktioniert das natürlich ganz gut, aber man muss schon mal nachdenken. Und wenn man dann halt jetzt noch irgendwie einen Sinn machen muss aus diesen Gleichungen, nicht nur für beliebige natürliche Zahlen, sondern sogar für beliebige reelle Zahlen, da muss man halt ein bisschen Mathematik vorbereiten. Also das wird heute und wahrscheinlich auch die nächste Stunde in Anspruch nehmen. Also rechne für beliebige D-Element R. Insbesondere interessiert uns halt wieder für die Feynman-Diagramme die Ersetzung Integral d hoch 4p nach Integral d hoch dp. Und am Ende Limes d gegen 4. Gut, offenbar fehlt mir heute gerade eine fünfte Tafel. Also die Wirkung für 4 hoch 4 Theorie habe ich jetzt wieder weggewischt. Der erste Schritt, der ist noch relativ einfach, das schaffen wir heute noch, ist, dass wir jetzt halt die Wirkung von 4 hoch 4 Theorie mal in D-Raumdimensionen hinschreiben. Wirkung in D Raumzeit. Dimensionen, also S von Phi ist Integral d hoch dx, dann haben wir einen kinetischen Term, 1 durch d mu Phi, d mu Phi plus m Quadrat halbe Phi Quadrat plus Lambda durch 4 Fakultät 4 hoch 4. Gut, und also gerade wenn man sowas in D-Dimensionen formuliert, sind so Dimensionsbetrachtungen ganz gut, ob das halt alles noch halbwegs vernünftig ist. Insbesondere wollen wir ja auch eine Störungsreihe dann in Lambda machen und eine Störungsreihe geht nur in einem dimensionslosen Parameter. Also die Frage wird dann sein, ist Lambda am Ende noch dimensionslos oder müssen wir da irgendwas unter Umständen korrigieren. Also deswegen kurz so eine Liste von eher einfachen Aussagen. S muss dimensionslos sein, also weil es halt zum Beispiel im Pfadintegral in e hoch der Wirkung auftritt. Also Einheit von S gleich 1. Dann die Einheit von d mu, also von der Ableitung, die ist nicht abhängig von der Anzahl der Dimensionen, also eine Ableitung nach x. Das hat Einheiten inverser Länge. Damit kann man sich sofort ausrechnen, welche Einheit das Feld phi eigentlich hat in d Raumzeitdimensionen. Also wir wissen die Einheit der Ableitung, wir wissen die Einheit vom Integral ganz offensichtlich, das ist halt L hoch D. Wir wissen, dass das Ganze dimensionslos sein muss, damit auch der erste Term. Also kann ich auflösen, welche Dimension Phi hat. Und das Ergebnis ist halt, dass das inverse Länge zur Potenz D halbe minus 1 hat. Also kann man glauben, relativ schnell machen, wenn man halt das quadriert, dann hat man was inverse Längen d minus 2, zwei Ableitungen gibt Inverselänge in D und die Integration nimmt es gerade wieder weg und dann sind wir halt dimensionslos. Naja, eine notwendige Konsequenz daraus oder auch aus der Tatsache, dass halt m Quadrat oder m quadratisch auftritt, wie die Ableitung auch quadratisch auftritt, ist, dass naja, die Masse halt sich wie die Ableitung verhalten muss, also auch 1 durch L hat. Und das ist natürlich auch ganz sinnvoll, sonst wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt hilfreich, von der Masse oder so zu sprechen, wenn das eine andere Einheit hätte. Jetzt die eigentlich interessante Geschichte. Lambda, wie ich schon gesagt habe, soll dimensionslos bleiben. Naja, und jetzt kann man halt rechnen, ob das dann überhaupt passt, wenn S dimensionslos ist und Lambda dimensionslos ist und Phi eine gewisse Dimension hat. Und wird man schnell finden, dass das halt leider nicht funktioniert, also dass Lambda entweder eine Einheit hat oder dass ich halt sozusagen einen zweiten Parameter jetzt einführen muss, der diese Einheit trägt. Und typischerweise entscheidet man sich da für Letzteres. Also man kann sich überlegen, dass wenn man μ zur Potenz 4 minus d da davor schreibt, also das ist okay, wenn Einheit von μ Grad auch wieder 1 durch Länge ist. Also μ hat halt sozusagen die Einheit von der Masse. Und dass das auf jeden Fall eine Chance hat zu funktionieren, sieht man, glaube ich, sofort. Denn wenn d gleich 4 ist, dann fällt halt das μ raus. Dann sind wir beim bekannten Ausdruck. Naja, und ansonsten müsste halt auch nochmal die Dimensionen all dieser Dinger da entsprechend aufaddieren und sehen, dass es passt. Also letztendlich, es gibt einen zusätzlichen Parameter μ in d-Dimensionen. Nur für d gleich 4 muss er halt offenbar dann, wie man sieht, wieder wegfallen und kann keinen Einfluss auf die Endergebnisse haben. Aber also das wäre eine Formulierung von Phi hoch 4 Theorie in D-Dimensionen. Man, letztendlich ist es auch, denke ich, nicht wirklich entscheidend, wie man μ jetzt konkret als Zahl belegt. Denn wenn ich μ doppelt so groß mache, kann ich ja Lambda halb so groß machen. Also ich habe halt zwei Parameter, der eine kann den anderen auffangen. Ich kann also für μ irgendeine dimensionsbehaftete Zahl letztendlich vorgeben und muss halt dann Lambda so wählen oder anpassen, dass am Ende mein Experiment rauskommt. So gut, wir sind jetzt am Ende, aber lass mich noch eine Zeile hinschreiben. Was wir jetzt machen wollen als nächstes, betrachte nun divergenten Beitrag zur Zweipunktfunktion. Also im Prinzip das, womit wir heute gestartet haben. Also dieses Diagramm hier, und wenn man da die äußeren Beine wieder weglässt, haben wir ja praktisches Ergebnis schon dort stehen gehabt. Jetzt halt in D-Dimensionen ist es minus μ hoch 4 minus d mal Lambda, also kommt halt diese Verzierung der Kopplungskonstante dazu. Ein halb Delta P1 plus P2, weil das natürlich, das ist jetzt eine komische Delta-Funktion, auch in einer, wenn man so will, kontinuierlichen Anzahl von Dimensionen. Dann das Integral d hoch d k 1 durch k Quadrat plus m Quadrat. Gut, und die Frage, die es jetzt halt zu beantworten gilt, bevor wir da halt weiterrechnen können, und damit wird es am Freitag dann losgehen, ist, wie integriert man in d Dimensionen. Also das wird ein längerer mathematischer Einschub von vielleicht einer Dreiviertelstunde, bis wir dann wieder auf diese Gleichung zurückkommen können und unsere Unendlichkeit halt durch den Regulator, nämlich die Anzahl der Raumzeitdimensionen oder letztendlich die Abweichung von 4 Raumzeitdimensionen dann am Ende beschreiben können. Freitag bin ich übrigens nicht da, da wird der Christoph die Vorlesung übernehmen. Das heißt, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Eine Bitte nochmal, ich habe jetzt gestern die Bestätigung gekriegt, dass am Dienstag in der Übung diese Evaluierung stattfindet. Also ich wäre froh, wenn er gerade am nächsten Dienstag, wenn es auf der Kippe steht, euch vielleicht entscheidet, hierher zu kommen, um diesen Bogen auszufüllen. Gut, dann ja, bis nächste Woche.